Unser Abschnitt heute Abend aus dem Danielbuch beschäftigt sich ja mit dieser bekannten Geschichte, die drei Männer im Feuerofen. Es geht also heute Abend um die Bewährung des Glaubens. Wir rufen uns in Erinnerung zurück. Das Buch Daniel ist nicht nur ein geschichtliches Dokument, wo berichtet wird, wie das damals im 6. bzw. 7. Jahrhundert vor Christus war, was sich da alles ereignet hat, sondern das Buch Daniel ist wie ein Dia-Bild. Wenn dieser Strahl des neutestamentlichen Wortes hindurchfällt, wenn wir es von Jesus Christus her sehen und lesen, dann wird uns deutlich, hier ist vorab gebildet, auch und gerade das Geschehen der letzten Zeit. Babel ist nicht nur der Name für das erste große Weltreich. Und Babel war das erste Weltreich. Vorher gab es keine Weltreiche, sondern nur einzelne Großreiche, wie zum Beispiel Ägypten oder Assyrien oder Mesopotamien. Aber Babel war das erste Reich, das weltumspannend war. Natürlich nicht im umfassenden wörtlichen Sinn, sondern wenn ich Weltreich sage, Babel herrschte über Länder in Asien, in Afrika und in Europa. Darum Weltreich. Und das wird das letzte Babel sein, so nennt die Bibel dieses letzte weltumspannende, nun auch wörtlich weltumspannende Reich des Antichristen, Babel. Was wir also da hören im Buch Daniel über Babel, ist Vorabbildung dessen, wie es im letzten Weltreich wieder sein wird. Darum der ganz wichtige Satz: In Babel gilt es für die Jesus-Leute zu leiden. Babel führt die Jesus-Gemeinde ins Leiden, so wie damals. Wir hatten gehört und uns das deutlich gemacht, die Gemeinde Jesu Christi hat so wie Daniel und seine Freunde eine Ortsanweisung in Babel. Und sie haben sogar einen Dienstauftrag in Babel, das Evangelium von der Rettung durch Jesus Christus anzusagen und auszurufen. Sie haben sogar eine Verheißung, dass dieses Evangelium Glauben finden wird. Auch noch im letzten Babel. Die Sammlung der Jesus-Gemeinde geht bis zur Wiederkunft des Herrn, geht auch im antichristlichen Reich weiter. Mission hört nicht auf, bis dass der Herr kommt. Auch jetzt in unserer Zeit, wo sich Babel in immer größeren und deutlicheren Konturen zeigt. Mission ist der bleibende Auftrag, Sendung, Einladung zur Rettung. Es ändern sich nur die Formen der Mission. So wie damals bei Daniel. Am Anfang heißt es, und Gott gab ihm Gnade und bewegte das Herz des Kämmerers. Der konnte ihn für Jahwe aufschließen. Und so hat er einige in Babel gewonnen für Jahwe. Und jetzt kommt eine andere Form der Mission, nämlich Mission durch das Zeugnis des Leidens. Das wird immer mehr die Form der Mission werden im letzten antichristlichen Babel. Wir haben heute noch in manchen Ländern, nicht mehr in vielen, in manchen, die Situation von Daniel 1, dass wir fast ungehindert das Evangelium verkündigen können und Menschen hören und kommen. Wir haben aber in viel, viel mehr Ländern der Erde schon die Situation von Daniel 3, wo die Jesus-Gemeinde ihr Zeugnis unter Leiden gibt, als Zeugnis des Martyriums. Martyrium heißt ja Lebenszeugnis. Wir wollen das jetzt einmal anschauen, zuerst in einem allgemeinen Teil und nachher im zweiten Teil vom Text her. Also Obersatz dessen, was wir jetzt bedenken, heißt, das Leiden gehört zu Gottes Heilsweg. Das ist sehr deutlich, eindrücklich deutlich an Jesus. Jesus kam eben nicht als der strahlende Held, der alles aus dem Weg geräumt hat, glatt gebügelt hat, Ordnung geschaffen hat und dann das Reich Gottes errichtet hat, sondern Jesus kam als der, der gelitten hat, dem von Anfang an der Druck entgegenkam, angefangen von dem, sie hatten für ihn sonst keinen Raum in der Herberge, dass er in einem Futtertrog liegt, bis hin zu dem, dass die Soldaten des Herodes wenige Wochen nach seiner Geburt kommen und dem Kind nach dem Leben trachten. Sie meinen, sie hätten es umgebracht, weil sie alle Knaben bis zu 2 Jahren getötet haben. Und Maria und Josef sind mit diesem Säugling auf dieser Flucht nach Ägypten. Bis hin dann zum Ende seines Lebens, wo sie ihn völlig verachtet, verurteilt, als Gotteslästerer und Aufrührer ans Kreuz an den Galgen genagelt haben. Das Leiden gehört wesenhaft zu Gottes Heilsverwirklichung. Jesaja sagt das schon voraus, wenn er sagt, der Knecht Gottes, der ins Leiden hineingeht, und nennt auch den Grund dafür. Die Strafe liegt auf ihm. Jetzt geht's geschwind über diesen Zusammenhang Strafe und Leiden. Was heißt denn Strafe? In der ganzen Bibel ist Gott bis zum Ende der Zeit, bis zur Wiederkunft Jesu, nicht der verdammend Strafende, sondern Strafe heißt biblisch dahingeben. Dahingeben. Nicht so, wie wir Eltern unsere Kinder manchmal strafen, dass wir den Stock nehmen, sondern Strafe im biblischen Sinn auf Gott gesehen heißt, er lässt den Menschen in den Folgen dessen, was er angezettelt hat, und nimmt ihn nicht heraus. Die Strafe der Sünde des Bösen ist im Letzten der Tod. Der Tod ist der Sünde soll. Strafe heißt biblisch in der Regel, Gott unterbricht diesen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, nämlich Sünde und Vernichtung nicht. Die Sünde streckt ihre Strafe schon in sich selber. Sünde ist Abbruch. Gott überlässt uns den Folgen. Da heißt es einmal im Römerbrief, darum hat sie Gott auch dahin gegeben. Und so gibt er den Sohn dahin. Die Strafe, die Folgen unserer Sünde, nämlich dieses Abbrechen bis hin zum Tod, das erleidet hier der Sohn Gottes für uns. Und der, der die Strafe, dieses Zerbrechen, dieses Kaputtmachen vollzieht, rechtmäßig vollzieht, das ist der Böse. Der will vernichten, der will kaputtmachen, der will zerstören. Leiden in dem Sinn als Strafe, das meinen wir jetzt hier zunächst nicht, sondern wir reden von dem Leiden, dem Schweren, das in unserem Leben von Gott kommt. Und das kommt nie als Strafe. Das kommt nie als Strafe, sondern das hat immer einen positiven Sinn. Das will etwas aufbauen, nicht abbauen. Ich benenne jetzt das noch einmal, dieses dreifache Leiden. Das erste Leiden, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, Leiden kommt aus den Folgen der Sünde. Das gilt auch bei Christen. Jesus hat das nie bestritten, dass Sünde Folgen hat und dass diese Folgen ein Leben kaputt machen können und zerbrechen, wenn wir nicht vor den Folgen bewahrt werden. Dieses Leiden als Folge der Sünde, das will Jesus in deinem und meinem Leben wegnehmen. Da heißt tatsächlich, diese Folgen liegen auf ihm. Ich erinnere zum Beispiel an Jakobus 5. Da geht es nun um das Leiden, um das körperliche Leiden, um Krankheit. Es gibt biblisch tatsächlich Krankheitsleiden als Folge von Sünde. Sehr deutlich ist das in Markus 2, in dieser bekannten Geschichte, als die vier Männer ihren Freund, der auf dem Bett liegt, bringen, das Dach abdecken und ihn vor Jesus hinablassen. Luther übersetzt mit, es war ein Gelähmter. Es steht aber wörtlich im Griechischen da, ein Paralytikos. Und Paralytikos, das heißt, eine Krankheit aus Ursache eines ausschweifenden geschlechtlichen Lebens. Da ist das sehr deutlich. Und da liegt dieser Mann vor ihm, dem sieht man das an, und darum ist das erste Wort Jesu an ihn: Dir sind deine Sünden vergeben. Er nimmt die Ursache weg. Und dann bewahrt er ihn auch vor den Folgen. Steh auf, nimm dein Bett und wandle. Wir können uns das als Christen nicht ersparen, diese Frage. In unserem Leben, wo es Schweres gibt, sei es Krankheit, sei es sonstige äußere und innere Not, dass ich mir ernsthaft die Frage stelle, hat das seine Wurzel in einer Sünde in meinem Leben, in unvergebener Schuld? Es gibt diesen Zusammenhang. Es gibt diesen Zusammenhang sowohl bei körperlicher Krankheit wie auch bei seelischer Krankheit. Allerdings liegen wir falsch, wenn wir das immer in einsetzen und sagen, jede Krankheit hat eine Wurzelursache in der Sünde, in einer unentdeckten Sünde oder einer unbekannten Sünde. Ach so, du hast heute Schnupfen, was hast du gestern gesündigt? Nein, so nicht. Darum weist das Jesus ab, als dieser Blinde da ist und die Jünger fragen, wer hat denn gesündigt, der oder seine Eltern? Es gibt öfters diesen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde, aber es ist nicht immer der Zusammenhang. Gerade bei Kindern Gottes nicht. Wo wir unsere Sünden bekennen, kann die Folge der Sünde uns nicht mehr zerstören. Aber ich denke jetzt an diese Frau, sagt es so direkt, die wurde immer mehr depressiv und helfen konnte man ihr kaum. Immer wieder ein bisschen aus dem tiefen Loch, in dem sie war. Und dann erst nach langer Begleitung, da brach es plötzlich aus ihr heraus und sie hat gesagt, wissen Sie, ich weiß, warum ich so bin. Und dann hat sie erzählt, wie sie als junge Frau zweimal abgetrieben hat. Da ist der Zusammenhang ganz ursächlich gewesen. Und als das ans Licht kam, ausgesprochen wurde, vor Gott und vor Menschen bekannt wurde und bereinigt wurde, da ist aus ihr im Lauf der Zeit wieder ein fröhlicher, lebensbejahender Mensch geworden. Dass wir uns selber prüfen. Nicht alles gleich sagen, ja, das ist eine Prüfung vom Herrn. Es kann auch Folge der Sünde sein. Und wir Christen, wir haben hier wirklich reinen Tisch zu machen. Unerkannte, unbekannte Sünde hat immer Folgen und Auswirkungen in seelische und körperliche hinein. Weil das ist der Ansatzpunkt, wo der Satan angreifen kann. Und da wird er mit aller Macht versuchen zu vernichten. Dieser Zusammenhang wird nur gebrochen durch ein klares Bekenntnis meiner Sünde. Jakobus 5 heißt, ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie ihn salben mit Öl und über ihn beten, bekennet einander eure Sünde. Da wird es sehr deutlich gesagt, ja, es gibt diesen Zusammenhang. Jetzt geht es aber mehr um die zweite Form des Leidens, nämlich Leiden, das vom Herrn kommt zur Erziehung. Das steht unter diesem Stichwort und das kommt im Alten und wird im Neuen Testament wiederholt. Wen der Herr lieb hat, den streichelt er beständig. Nein, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. So wie ihr eure leiblichen Väter zu züchtigen gehabt habt, schreibt einmal der Apostel, so will der Herr uns züchtigen, nun nicht in dem Sinn kaputt strafen, sondern erziehen. Erziehen. Der Petrus hat es sehr gut begriffen und uns weitergegeben, wenn er in 1. Petrus 4, Vers 1 sagt, das Leiden tötet die Sünde ab. Dort, wo ich versuchlich bin. Das Leiden tötet die Sünde ab. Wer am Fleisch gelitten hat, der was sagt Nein zur Sünde. Oft muss Gott bei dir und mir diesen Weg wählen, damit wir von eingefleischten Sünden wegkommen, dass er uns in seine Zucht nimmt, in schwere Wege nimmt. Da ist dieser Mann ein guter Mitarbeiter in der Gemeinde, aber er hat immer wieder an einer Stelle wird er zum Anstoß für andere. Er ist sehr, sehr ehrgeizig, ehrenkäsig auch. Er hält sich für den Größten und er kann auch sagen, seht in meinem Umfeld, da klappt alles. Und dann eines seiner Kinder, völlig unerklärlicherweise, gleitet ab, wird drogensüchtig. Was hat das diesen Mann ungeheuer in die Zucht Gottes genommen und demütig gemacht? Gott hat in ihm die Sünde des Hochmuts abgetötet. Abgetötet. Oft benutzt Gott unsere Kinder für uns Eltern, um uns zu erziehen. Prüf einmal das, was an Schwerem ist in deinem Leben unter dieser Frage, was will mein Herr jetzt an mir wegschneiden? Darum kann Petrus sogar sagen, wir sollen danken für solches Leiden, fröhlich sein, darin uns freuen. Leiden tötet Sünde ab. Lasst es euch nicht befremden, so sagt er dann die in Vers 12, Kapitel 4, 1. Petrus 4, 12, die Hitze der Versuchung, die euch widerfährt. Da ist dieser Gedanke noch einmal vertieft. Versuchung heißt auf Deutsch übersetzt das griechische Wort kernecht prüfen. Kernecht prüfen. Wir sind oft so oberflächliche Christen. Unser Herr will uns eingründen, kernecht machen. So viele, die sich Christen nennen, sind nur verniert. Nur verniert. So wie wir es mit unserer, wie nennt man das, Sideboard, Kommode da, die Frau das Geschirr drin hat, als wir das damals gekauft haben, hat mir sehr gefallen, Eiche, das sah richtig robust aus und stand als Schmuckstück dann im Zimmer. Und dann, als unser Sohn geboren wurde, dann hat er nach einiger Zeit angefangen zu krabbeln und danach zu spielen, und dann nimmt er ein Messer und bohrt an unserem Schmuckstück. Und da kam Sägemehl raus. Das war nur furniert. Und dahinter Pressspan oder was weiß ich. Nur furniert. Wie oft rieselt bei dir und mir das Sägemehl, wenn der Herr hineinbohrt. Wenn er hineinbohrt. Ja, ja, ich bin ein Christ und ich bin fröhlich in der Gemeinde und ich arbeite mit. Und dann kommt eine Krankheitsnot in meinem Leben. Und dann kommt die Frage, warum? Das ist doch ein Gott, wo das bei mir zulässt, wo das schickt, da will ich gar nichts mehr. Nein, der Herr will uns durch Leiden, durch solche Züchtigung kernecht machen. Ich habe eine ganz große Hochachtung, das habe ich aus der Bibel, aus den Pastoralbriefen immer wieder gelernt, vor Witfrauen. Wisst ihr, da wird's kernecht, da wird's kernecht. Wenn der Mensch, mit dem ich so lange Jahre gelebt habe, auch im Glauben gelebt habe, weg ist, ob ich jetzt noch mein Bekenntnis festhalte? Ob ich es noch festhalte? Das war zum Beispiel eine der Gründe für dieses sicher schwerste Kapitel, eines der allerschwersten Kapitel in der Bibel, 1. Mose 22. Wo Gott spricht zu dem Abraham, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn mir. Das war die Prüfung. Da heißt es auch, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Jetzt kommt die Prüfung auf Kernechtheit. Du kannst sicher sein, dass in deinem Leben, wo du mit Jesus Christus lebst, diese Prüfung auf Kernechtheit kommt. Das macht der Herr an jedem. Er lässt uns nicht in unserem Furnier, in unserer Oberflächlichkeit. Er prüft dich auf die Kernechtheit, damit du eingegründet wirst. Der Petrus wählt noch ein anderes Bild, wie das Gold ausgeschmolzen wird im Feuer, durch viel Leiden im Glutofen des Elends. Sieh einmal das, was du an persönlichem Schweren erlebst in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Umgebung. Der Herr will ausschmelzen, dass das Gold klar ist. Er will uns zubereiten für seine Ewigkeit. Das ist Leiden zur Erziehung. Und jetzt die dritte Art des Leidens, Leiden als Zeugnis vor der Welt. Dieses Leiden ist kenntlich an dem, es hört sofort auf, wenn ich Jesus absage. Dann hört es auf. Das ist freiwilliges Leiden. Die anderen Arten von Leiden, die kann ich nicht einfach weglegen. Ganz gewiss nicht das Leiden als Folge der Sünde. Da bin ich hineingebannt. Das kann nur Jesus wegnehmen. Ich kann früher oder später zum Leiden als Erziehung Nein sagen. Dann wird mein Herr aufhören, denn er drängt seinen Segen, sein Wirken nicht auf. Aber das Leiden zum Zeugnis vor der Welt hört sofort auf, wenn ich Jesus absage. Das ist die Form des Leidens, die wohl die schwerste ist. Das ist das Leiden des Gottessohnes. Das nimmt er freiwillig auf sich. Er hätte nur Nein sagen müssen zu diesem Weg des Vaters, aber er betet, Vater, dein Wille geschehe. nicht mein Wille. Und deshalb bleibt er am Kreuz hängen. Ich sage einmal, so wäre dieses Leiden, das mich kernecht macht, wer das in seinem Leben ablehnt, wird nicht fähig sein. Da wird es für unseren Herrn nicht möglich sein, ihn zum Zeugnis des Leidens zu führen. Das geht dann nicht. Denn dieses Leiden, das ist nun das Zeichen für die Welt, dass der Kern echt ist. Ich habe es, glaube ich, schon einmal erzählt, wie unser Missionsleiter, der Singh, von den Terroristen vor einiger Zeit gefangen genommen wurde. Steht auch in dem Büchlein. Und er hat dann gesagt, entweder du versprichst jetzt und sagst das zu, ihr hört auf, von diesem Gott Jesus zu predigen, oder ich bring dich um. Da ist meine Waffe. Und er stand mit der Maschinenpistole vor ihm. Und dann hat Singh zu ihm gesagt, ich habe eine bessere Waffe als deine. Da hat ihm der Geist Gottes Geistesgegenwart gegeben. Und er hat ihn ganz groß angesehen, hat gesagt, was soll das für eine Waffe sein? Und Singh hat gesagt, ich setze sie erst ein, wenn du geschossen hast. Und dann hat er ihm erklärt, wenn du mich erschießt, dann werden die Menschen hier im ganzen Gebiet sagen, was muss das für eine Sache sein? Das muss es wert sein, wenn sich der Singh dafür erschießen lässt. Und dann werden noch viel mehr zum Glauben kommen als jetzt. Das ist meine Waffe. Das ist Zeugnisleiden. Und liebe Brüder und Schwestern, wir gehen als Jesus Gemeinde hinein in dieses Zeugnisleiden. Und mancher unter uns steht schon darin. Ein ganz direktes Beispiel, da sitzt einer in einem Kirchengemeinderat, weiß ich dem Wort Gottes ganz verpflichtet, ist aber in einer geringen Minderheit dort und muss nun das miterleben und das geht bei manchen bis zur psychischen Belastung und Erschöpfung, dass er um des Willen, dass er sagt, in der Bibel aber stets anders. Und so kann man es doch nicht sagen und so darf man es nicht machen. Das geht bis zur körperlichen Erschöpfung, das ist Leiden um Jesu Willen. Das hört sofort auf, wenn er den Mund hält. Oder wenn er sagt, ja, na gut, wenn ihr alle dafür seid, bin ich auch dafür. Dann hört es auf. Diese drei Formen des Leidens, dass wir auch einmal bitten dafür. Herr, mach mich bereit, dass ich zu solchem Zeugnisleiden dir nützlich sein kann. Dritter Gedanke in diesem Umfeld, Gott kann aus Leiden retten, muss aber nicht. Das wird uns nachher im Text begegnen. Gott kann eingreifen von einer Sekunde auf die andere, er muss aber nicht. Ich habe beides erlebt. Ich habe das erlebt, dass ein Bruder vom Arzt kommt und der Arzt hat die Diagnose gestellt, schwarzer Hautkrebs oder wie das heißt, dieses sehr schnell gehende Karzinom und hat gesagt, sie haben höchstens noch ein halbes Jahr, außer wir operieren sofort radikal und machen dann eine gezielte Chemotherapie. Und der Bruder hat dann gesagt, das muss ich erst besprechen mit anderen. Und ist dann innerlich so geführt worden, dass er gesagt hat, ich möchte diese Behandlung nicht machen, sondern ich traue Gott zu, dass er mein Leben errettet. Er hat innerlich die Gewissheit gehabt, hat Frau und, glaub, 5 Kinder. Und er kam zu mir und hat gesagt, halten Sie das für völlig unvernünftig? Und ich habe gesagt, ja, das ist völlig unvernünftig. Aber wenn Sie das vom Geist Gottes eine Gewissheit haben und Ihre Frau auch mitzieht, dann gehen Sie diesen Weg. Und der Herr hat ihn innerhalb 4 Wochen gesund gemacht. Und ich habe das andere erlebt. Krebs. Ein langsames Vergehen, aber in diesem Leiden eine Ausbildung der geistlichen Person, ein Wachstum ohnegleichen, das ich nur danken konnte. Und derjenige auch. Es gibt's beides. Und sein Sterben, gerade als an dieser Krankheit, als großes Zeugnis für viele. Gott kann retten, muss aber nicht. Er hat einen Stephanus nicht gerettet. Unter den Steinen der fanatischen Juden. Sondern er hat sein Leben zum Zeugnis gegeben. Er hat einen Jakobus nicht errettet aus der Hand des Königs, sondern er durfte ihm den Kopf abschlagen. Er hat jetzt, ich glaube, das letzte Mal von dem Mann im Silo erzählt, den sie am 23. Dezember unseren Gemeindeleiter, den sie mit erschlagen haben, den Kopf eingeschlagen. Er hat ihn nicht errettet, aber zum Zeugnis gemacht für viele. Gott kann erretten, aber er muss nicht. Vierter Gedanke, auch wo wir so auf Gottes Eingreifen, auf sein Wunder warten, müssen wir uns deutlich sein, die Wunder Gottes in dieser Zeit sind nur Hilfe auf Zeit. Sind Hilfe auf Zeit. Selbst das größte Wunder, das der Herr getan hat, zu seinen Lebzeiten, die Auferweckung des Lazarus, war nur Hilfe auf Zeit. Der Lazarus lebt heute nicht mehr. Der ist wieder gestorben. Das war Lebensverlängerung. Gott will nicht nur Hilfe auf Zeit, sondern Gott will Hilfe in Ewigkeit. Und dem dient letztlich alles. Gott will mehr als Wunder tun. Er will neu schaffen. Ein fünfter Gedanke, für die letzte Zeit, in die wir hineingehen, gilt ein Dreifaches. Erstens, der Satan wird durch seine vorgeschobenen Marionetten, den Antichristen, große Wunder tun. Das sagt Jesus mehrmals in Matthäus 24. Und der auferstandene Christus in der Offenbarung, in der letzten Zeit liegt das Schwergewicht der öffentlichen großen Wunder nicht bei der Jesusgemeinde, sondern beim Antichristen. Dass wir das immer genau beachten. Darum die Gemeinde geht in der letzten Zeit hinein ins Leiden. Ins Zeugnis leiden. Vorsicht vor dem, ich habe kürzlich wieder einen Artikel gelesen, den hat mir ein Bruder gegeben, hat gesagt, was sagst du dazu? Es war aus dem Mitternachtsruf. Ich möchte es deutlich sagen, damit man prüfen kann. Da heißt nun, das ist uns alles gar nicht interessant, denn die Entrückung geschieht vor dem Auftreten des Antichristen, vor der großen Trübsal. Das ist biblisch nicht haltbar. In Offenbarung 13 heißt es, und dem Antichristen ward Macht gegeben, zu streiten wider die Heiligen und etliche zu töten, viele zu töten. Die Märtyrer unter dem Altar, die rufen ja in dieser großen Trübsal, Herr, wie lange noch? Und auch wenn man 2. Thessalonicher 2, die Verse 6 bis 8 als Beleg herbeinimmt, der Antichrist kann noch nicht kommen, es muss zuvor hinweggetan werden, was ihn aufhält, dann ist das eine sehr einseitige Auslegung, wenn man sagt, das, was hinweggetan werden muss, ist die Gemeinde. Genauso gut und in diesem Umfeld noch viel deutlicher, es muss hinweggetan werden. Was hält den Antichristen auf? Die Ordnungsmacht des Staates zum Beispiel. Der Antichrist kommt ja auf den Boden der Anarchie. Und das sehen wir heute, wie das hinweggetan wird, die Ordnungsmächte. Bei uns nennt man das vornehm, da seht ihr die Entwicklung in unserem eigenen Land, das Abbröckeln der großen Volksparteien oder Politikverdrossenheit. Es geschieht hier nichts anderes, als dass bis jetzt gegebene Ordnungen und Rahmen, die noch ein einigermaßen geordnetes Zusammenleben garantieren, bei uns in einer Erosion abbröckeln. Das geschieht bis hin, dass wir dann später italienische oder was weiß ich für Verhältnisse haben. Die sind schon 2, 3 Schritt weiter. Die Anarchie. Die andere Möglichkeit, die scheint mir persönlich biblisch die begründetere Möglichkeit zu sein. Ich kann da jetzt nicht ausführlich drauf eingehen, aber aus Daniel 10 sehen wir, dass die Völker eine Engelmacht im Himmel haben, die für sie eintritt, und dass diese Engelmächte von Gott zurückgezogen werden. Da heißt zum Beispiel, der Erzengel Michael kämpft gegen den Engelfürsten von Persien und Griechenland. Das heißt, er verteidigt das Volk Israel, damit es nicht untergehen kann. Wenn der Herr diese Engelmächte zurückzieht, dann hat der Böse freien Raum. Es ist eine billige, eine gefährliche Aussage. Wir brauchen als Christen keinerlei Furcht zu haben, denn wir werden alle vorher entrückt. Wir tun viel besser dran, dass wir sagen, wir wollen als Jesus Gemeinde bewusst um die Kraft und den Geist bitten, um ins Zeugnisleiden zu gehen. Die dritte Linie für diese letzte Zeit, das wird immer wieder betont, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Geduld heißt darunter bleiben und Glaube heißt am Vertrauen festhalten. Das ist die Lebensform, die Durchhalteform der Jesusleute. Geduld, ich bleibe darunter und ich halte das Vertrauen fest. Der Herr wird je und dann eingreifen und Wunder tun. Wer das Buch kennt, gib nicht auf, Vanja. Ich glaube, im Brockhaus Verlag erschienen, es empfehle ich jedem zum Lesen. Da wird erzählt, wie ein junger Christ in die Rote Armee eintritt. Das ist nun schon 20 Jahre zurück, ist auch gar nicht wichtig, die geschichtlichen Umstände. Und wie er in diesem ersten Jahr seines Dienstes in unendliches Leiden hineinkommt, weil er Christ ist. Und wie der Herr ihn immer und immer wieder in diesem Leiden bestätigt und heraushilft. Aber am Schluss endet es nicht mit dem Happy End. Er wird umgebracht. Aber das Ergebnis ist, dass seine ganze Kompanie, das sind mehrere hundert kommunistische junge Männer gewesen, alle wurden sie durch dieses Zeugnisleiden des Iwan Moissejew Christen. Und herrlich der Schluss dieses Buches, da wird ein Dokument, der Versetzungsbefehl, die Verantwortlichen beschließen dann, gerade weil das so Aufsehen erregt hat, dass diese Kompanie aufgelöst wird und die Leute einzeln versetzt werden in möglichst weit entfernte Gegenden. Und dadurch haben sie das Evangelium verbreitet. Weil das waren alles Christen. Die haben einen Flächenbrand angezündet. So hat der Herr in der Sowjetunion evangelisiert. Darunter bleiben. Letzter Gedanke in diesem allgemeinen Teil. Lasst uns auch nicht hier alles unter Stichwort Leiden stellen. Das Leben mit Jesus ist nicht nur Leiden. Das war für mich Predigtthema am Sonntag. Das Leben ist ein Fest. Das ist weit überzogen und übertrieben und dramatisch, wenn man christliches Leben immer nur als Leiden sieht. Wir haben mit Jesus unendlich viel Freude, unendlich viel Fülle, unendlich viel Spannung.
Sicher, es gibt auch Leiden, ganz gewiss. Aber dass wir ja nicht alles unter dieses Vorzeichen stellen, sondern dass wir in unserer Nachfolge das sehr bewusst einüben, danken. Jammern über Schweres, das können wir ohne jegliches einüben. Das geht von selber. Das geht von selber. Das kann jeder von uns. Aber danken, das muss man einüben. Das muss man wirklich üben. Und da muss man offene Augen dafür bekommen und das auch zugeben können, wo in meinem Leben Freude und Fülle ist. Und das gibt's viel. Gibt's ganz arg viel. Lasst uns nicht alles dramatisch unter das Vorzeichen des Jammerns, des Leidens, des Klagens stellen, sondern lasst uns bewusst miteinander, auch und gerade als Christen, immer wieder das Danken, das Lob und die Freude einüben. Soweit zunächst. Wir machen jetzt Pause bis 5:30. Babel ist nicht nur ein weltlicher Staat, sondern Babel, das ist diese Welteinheitsreligion. Davon handelt eigentlich dieses dritte Kapitel, wenn der König Nebukadnezar alle Bewohner seines Reiches vor diesem goldenen Götzenbild niederfallen lässt, dann sucht er die Reichseinheit in der einheitlichen Religion. So wird es im letzten Babel auch sein. Das antichristliche Babel wird eine einheitliche Ideologie, Religion entwickeln. Und zwar nicht so, ich kann das jetzt nicht entfalten, so wie es auch hier nicht ist, dass man alle anderen wegtut und eine neue nimmt, sondern wenn man nur zum Beispiel, als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten und aller anderen Instrumente, jedes Instrument ist für eine bestimmte Gottheit bestimmt und jetzt spielen alle zusammen. Die antichristliche Religion ist eine Gesamtreligion, da hat jeder Platz drin. Da hat der Buddhist seinen Platz, der Christ, der Hindu, der Moslem, der Naturreligion, jeder. Das wird eine Welteinheitsreligion sein. Ich habe schon einmal die vier Bestandteile dieser Religion genannt. Diese Religion wird als Hauptinhalte haben Frieden. Zweitens Mitmenschlichkeit, drittens Toleranz und viertens, wir glauben alle an denselben Gott im Grund. Das sind die vier Elemente, die sind heute schon alle da. Soweit ich sehen kann, das jetzt nur in Klammer gesagt, wird neben der Moschee auf dem Tempelplatz in dieser Zeit des Antichristen auch der jüdische Tempel widerstehen. Und wahrscheinlich sogar eine große christliche Kirche. Wird alles zusammengehen. Wir erleben das heute in einer rasanten Bewegung, wie sich diese letzte Babel-Religion bildet. Und dem widerstehen diese drei, Schadrach, Meschach und Abednego. Und jetzt kommt das Zeugnis des Leidens. Sie sollen ja gar nicht aktiv werden in dieser Religion. Es wird nur verlangt, dass sie einmal kurz niederfallen. Das wäre der Kompromiss. Dann können sie ja wieder ihren Gott Yahweh anbeten. Und jetzt heißt es, ab Vers 15, Kapitel 3, wohlan, seid ihr bereit, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an. Übrigens, die Posaunen werden an erster Stelle genannt, das sind die Instrumente im Tempel. Das ist der Jahwehklang. So fallet nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer Schadrach, Meschach und Abednego fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, »Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen?« Sie antworteten und sprachen zum König, »Ja, König.« Er antwortete und sprach, »Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter.« Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, »Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her.« Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer, und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach, »Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann.« Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. Hier stehen also diese drei Märtyrer, Lebenszeugen. Sie hätten nur niederfallen müssen, eine kurze Sekunde lang, und alles wäre vorbei gewesen. Aber sie sind bereit, ihr Leben zu geben. Das ist die erste Linie. Babel plant die völlige Vernichtung. Babel zeigt sein wahres Gesicht. Wer ist eigentlich intolerant? Das wird ja immer den Bibeltreuen vorgesagt. Ihr seid intolerant. Ihr sagt, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Allein Jesus rettet, solch eine Intoleranz. Nein, nein, wer ist eigentlich Intoleranz? Wer Vernichtungsgewalt anwendet? Wir Christen, wir üben die Gewalt der Liebe und des Leidens. Das ist unsere Toleranz, unser Tragen. Babel zeigt immer mehr sein wahres Gesicht. Nebukadnezar befiehlt, den Ofen 7-mal heißer zu machen. Das bedeutet hemmungslose Rache. Das ist die Kainslinie. Der soll 7-fältig gerecht werden. Die Jesuslinie. Als der Petrus fragt, Herr, wie oft soll man denn vergeben? Was sagt er?
7 mal 70 mal.
Babel plant früher oder später, so wie damals, die völlige Vernichtung, die totale Ausrottung. Nebukadnezar lässt es sich etwas kosten. Die besten Soldaten, die Elitetruppe, er befahl den besten Kriegsleuten, er opfert die sogar, weil die verbrennen ja an dem Ofen, die sind selber noch gar nicht drin. Und es ist ein Staatsakt, wenn hier gesagt wird, in ihren Mänteln, in ihren Hüten, in ihren Hosen, das ist die Staatstracht, diese 3 waren ja Gouverneure Babels. Oberste Spitzenbeamten, sie werden in einem öffentlichen Schauprozess hingerichtet. Wir haben diese Einübung Babels gesehen und werden es immer mehr erleben. Den Ländern der Sowjetunion zum Beispiel. Der ganze Hofstaat ist dabei. Alle sitzen da und sie werden rechtskräftig verurteilt. Babel zeigt sein wahres Gesicht. Der Ofen, der hier steht, ist wahrscheinlich der Schmelzofen, aus dem das Götzenbild, wo es geschmolzen und dann gegossen wurde, das Gold. Der Götze frisst seine Verweigerer auf. Die Soldaten, die die 3 hinaufbringen, die werden von der Hitze getötet. Noch hätte Nebukadnezar jetzt allen Grund gehabt, das Ganze abzublasen. Denn die 3 leben ja noch, nur die anderen fallen um. Aber er zeigt keine Vernunft. Das ist das Wesen Babels und wird es immer mehr werden. Grausam, unvernünftig, vernichtend. Sogar gegen die eigenen Leute sie opfernd. Völlige Vernichtung. Dass wir uns nie täuschen. Babel kann eine Zeit lang stillhalten. Babel kann eine Zeit lang so tun, als ob wir auch Lebensrecht hätten, die Leute Jesu. Aber das wahre Gesicht Babels, hinweg mit ihnen. Hinweg mit ihnen. Das wird immer mehr auf uns zukommen. Jetzt das zweite, das völlige Vertrauen. Dass wir es noch einmal deutlich sagen, Gott sagt nicht Stopp. Die 3 Männer fallen in den glühenden Ofen. Sie gehen unter dieser Voraussetzung, wenn unser Herr will, dann kann er. Wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir dein Bild nicht anbeten. Das ist Zeugnisleiden. Das ist Zeugnisleiden. Und an ihnen vollzieht sich jetzt Jesaja 43, 2, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Fesseln verbrennen. Das ist ein echtes Feuer. Aber nicht die Männer. Sie erleben in besonderer Weise die Gottesgegenwart durch seinen Engel. Wir haben noch die stärkere Zusage, siehe, ich bin bei euch, die Jesusgegenwart auf den Wegen des Leidens. Das hilft mir persönlich immer wieder. Ihr kennt ja die Geschichte, wie der Christ im Himmel dann ist und dann zeigt ihm der Herr seine Lebensspur und dann sagt er dann plötzlich, ja wieso ist denn da, wo die schwersten Strecken von meinem Leben waren, warum ist da nur eine Fußspur, sonst sind es immer 2, du warst doch sonst immer dabei, wo warst du denn da? Und dann sagt ihm Jesus, ja weißt du, das ist doch meine Fußspur, da habe ich dich getragen. Die besondere Jesusgegenwart. Noch einmal das Buch von Iwan Moisejew. In den schwersten Stunden hat er die tiefsten Gotteserfahrungen und Gottesbegegnungen. Und das ist doch auch unsere Erfahrung, unser Zeugnis. Wenn unser Gott will, dieses völlige Vertrauen, ich kann nichts erzwingen. Das ist die Jesus-Ähnlichkeit. Noch einmal, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann dieses Entsetzen des Nebukadnezar. Er traut seinen Augen nicht. Haben wir nicht drei Männer hineingeworfen? Jetzt sind's vier. Gott macht ihn öffentlich zu Schanden. Seine Macht reicht nicht aus zur Vernichtung. Das sagt uns Jesus an. Matthäus 10, Vers 28. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das heißt nicht, wir werden am Leben bleiben, sondern das kann durchaus auch durch das Zeugnis des Todes geschehen. Aber wir sind dann beim Herrn. Wo wir wirklich vertrauen, erfahren wir Gottes Allmacht. Die drei, das ist auch nicht ihre erste Geschichte, das ist auch sehr tröstlich. Dieses Zeugnisleiden steht nie am Anfang. Bei Abrahams heißt, nach diesen Geschichten. Abraham hat viele Gotteserfahrungen. Die drei haben viele Gotteserfahrungen der Durchhilfe in Babel. Aber jetzt kommt der Zeitpunkt, wo sie Zeugnisleiden gewürdigt werden. Deine und meine Gotteserfahrungen, unsere Jesusbegegnungen sollen uns fähig machen, nützlich machen zu diesem Zeugnisleiden. Die Gotteserfahrungen, die besonderen Erfahrungen der Hilfe und Gegenwart unseres Herrn, die sollen uns bereit machen, für ihn ins Leiden zu gehen. Jetzt die dritte Linie, der völlige Sieg. Der König selbst geleitet die drei aus dem Feuer. Er kann nicht einmal nahe kommen. Luther übersetzt noch sehr vornehm: Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, es heißt eigentlich ganz wörtlich, und schrie. Der muss weit Abstand halten, dass ihn die Flamme nicht fressen, die Hitze nicht umbringt. Tretet heraus und kommt her. Und weder das Haar noch die Kleider sind irgendwie angesenkt, ja nicht einmal Brandgeruch. Herrlich. Wie Gott die Seinen umgibt. Wie Gott die Seinen umgibt. Das muss öffentlich festgestellt werden. Die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen das. Sie müssen Gottes Rettungsmacht bestätigen. Oft und oft ist das in den Erfahrungen der leidenden Gemeinde in der Sowjetunion, ist das immer wieder das Zeugnis gewesen, dass sind selbst unsere schärfsten Peiniger überwunden worden. Ich habe es in dem Büchlein geschrieben, in dem Indienbüchlein wohl auch schon erzählt, aber das war für mich sehr bewegend. In Daraconda, wo ja die zwei jungen Männer, die zunächst bei den Terroristen gewesen waren, in diesem Dschungeldorf in Indien, Daraconda, den Beinamen trägt das Mörderdorf. Nun waren sie Christen geworden und dann kamen ihre alten Kumpel und haben gesagt, ihr kommt wieder zu uns, sagt diesem Gott Jesus ab. Sie haben gesagt, wir können es nicht. Dann haben sie ihnen bei lebendigem Leib die Arme und die Beine abgehauen. Sie waren beide in unserer Gemeindevorstand dort und haben sie so durch das Dorf getragen. Die Leute, die haben entsetzlich Angst gehabt im Dorf und haben sie dann vor die Kirche gelegt und gnädigerweise, weil sie ja früher ihre Kumpel waren, einen Schuss in den Kopf noch gegeben. Die Mutter hat mir das erzählt. Und dann hat sie hinzugesetzt und hat gesagt, damals waren wir circa 40 Leute. Wie viel? Und heute sind wir 400. Das war das Zeugnis des Leidens. Das Gottes Allmacht. Das Gottes Allmacht. Auch durch das Zerbrechen und durch die Not hindurch, ja gerade dadurch. Das bringt viele Menschen zur Umkehr. Der völlige Sieg Nebukadnezar erlässt ein königliches Edikt in Babel. Jahwe wird offizieller Staatsgott in Babel. Jetzt ist Vision möglich. Das ist Frucht dieses Leidens. Allerdings, wie hartherzig ist doch der Mensch. Der Nebukadnezar erordnet Jahwe ein. Zweifach, er sagt, der Gott dieser drei, nicht seiner, der Gott dieser drei. Und er ordnet Jahwe seine Aufgabe zu, wenn er sagt, es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann. Baal ist weiterhin für die Fruchtbarkeit der Erde zuständig. Nebo für die Macht des Reiches. Aber wenn es besonders kitzliche Situationen sind, ein siebenmal heißerer Ofen, da kannst du nicht zu Baal kommen und nicht zum Nebo, da musst du zum Jahwe. Jetzt hat er auch seine Aufgabe. So ordnet er ihn zunächst ein. Er hat nicht viel gelernt in diesem Ringen. Aber es ist ein Weg geöffnet jetzt. Ich denke manchmal hier, ist unsere Situation am besten abgebildet. Auch vielleicht auch im Umkreis unserer Kirche, da gilt so vieles. Aber solange diese Möglichkeit ist, dass das Zeugnis von dem sündenvergebenden Retter Jesus frei und unbedrängt ausgerichtet werden kann, so lang sind wir hier im Dienst. So lang. Babel ist längst nicht jetzt zu Gottes Stadt geworden. Aber Babel eröffnet jetzt noch einmal die Möglichkeit zur Mission, zum Zeugnis. Und das ist wichtig. Alles dient dem einen, dass Menschen gerettet werden. Babel ist nicht gottlos, aber Jesus fern. Das ist ein Unterschied. Wir hatten ja auf deutschem Boden schon einmal ein Vorspiel von Babel. Und dieses Babel, das war nicht gottlos. War nicht gottlos. Hitler hat gesagt, die Vorsehung hat mich gerettet. Und offiziell stand als Religionszugehörigkeit gottgläubig. Das war die neue Bezeichnung. Babel ist nicht gottlos. Aber Jesus fern, dass wir uns da nicht täuschen lassen. In Babel, auch im letzten, im antichristlichen Babel, wird unendlich viel Religion sein und wird Gott angebetet werden können. Da wird es Lobpreisgottesdienste geben, da vergeht ihr Hören und Sagen. Aber mit Jesus haben sie nichts im Sinn. Und gar mit einem Tod am Kreuz und Sühne und Versöhnung für uns? Nein. Das antichristliche Babel, da wird die Scheidelinie an Jesus laufen. An Jesus. Religiös werden sie alle sein, immer mehr werden. Aber Jünger Jesu, das wird es wenige geben. Aber das muss Babel bezeugen, bis zum Schluss. Gott kann erretten. Und das ist die entscheidende Botschaft. Gott kann erretten. Und das gilt sowohl für die äußere Rettung wie für die ewige Rettung. Wir haben bis zur Wiederkunft Jesu Christi diesen Auftrag, die Rettung anzusagen. auf diese oder jene Weise, zur Zeit und zur Unzeit, mit äußerem Frieden oder unter äußerster Bedrückung. Aber dieses Wort darf und kann in dieser Welt nicht verstummen, auch nicht im letzten Babel. Amen. So, jetzt wollen wir noch Zeit geben zum Beitrag zu Fragen. Bitte schön. Das weiß ich nicht, da berichtet hier, wird nichts davon berichtet, aber Daniel war der zweithöchste Mann im Land. Ich kann mir denken, dass er zu der Zeit auf einer Verhandlung außerhalb unterwegs war und deshalb nicht genannt ist. Aber wir haben keine sichere Kunde. Ich habe mich auch gewundert, warum Daniel nicht hier erscheint. Bitte?
Ich wollte
Nein, wenn man sehen wird, das ist ja in Matthäus 24, wenn man sehen... Bitte? Die Frage heißt, woraus ich schließe, dass in der antichristlichen Zeit auf dem Tempelplatz ein Tempel stehen wird. Das schließe ich nicht aus Hesekiel 47, weil das wird der Gottestempel sein, sondern, beziehungsweise in Klammer der Tempel des tausendjährigen Reiches, sondern der Tempel, der dort stehen wird, das ist der Tempel, in dem das Gräuelbild der Verwüstung stehen wird. Der Tempel, der errichtet wird unter Zulassung des Antichristen, ich bin überzeugt davon, dass das stimmt, was man heute in den frommen orthodoxen Kreisen hört, dass alle Materialien und alle Bausteine für den Tempel bereits bereit liegen. Der könnte innerhalb kürzester Zeit gebaut werden, aber er wird einbezogen in diese Religionsvermischung. Dort wird er einbezogen. Und der Tempel von Hesekiel 47 ist der Tempel des tausendjährigen Reiches, weil dann an der Neuschöpfung, und ich sah die neue Stadt Jerusalem, da heißt ausdrücklich, und es war kein Tempel mehr. Also wenn ich die Prophetie richtig sehe, wird es noch zwei Tempel in Jerusalem geben. Den Tempel der antichristlichen Einheitsreligion, wo den Juden ihr Religionsausübung zugestanden wird, und den Tempel des tausendjährigen Reiches. Zunächst wird der Antichrist und Israel, die Juden, die werden ein Bündnis schließen. Das wird alles, weil das ist ja heute einer der Brennpunkte, man sieht es heute schon, die Verhandlungen haben begonnen für ein Bündnis. Israel gliedert sich ein in die Völkerwelt unter der Überschrift, wir wollen sein wie alle Völker. Es wird nur an einem einzigen Punkt wird ein Problem bleiben. An einem einzigen Punkt, und dieser Punkt heißt Jerusalem. Israel wird mit allem integriert sein im antichristlichen Reich, wird viele Aufgaben übernehmen, in Kultur und Religion ein geachtetes Volk werden, aber die Frage Jerusalem wird bleiben. Und dann wird der Antichrist sagen, jetzt hört's, das wird das letzte Problem sein, jetzt hört's ein für alle Mal auf. Ich kann keinen Konfliktherd mehr brauchen. Und er wird seine Heere gegen Jerusalem führen und wird die Stadt fast einnehmen und ein schreckliches Blutbad anrichten. Und dann wird er herkommen. Und seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Dann wird er vernichten. Das wird der Beginn dann sein des tausendjährigen Reiches. Israel hat noch schwerste Lektionen vor sich. Und es wird eine ganz neue Erfahrung sein, die Gemeinde des altneuen Israel, ich meine jetzt die messianischen Juden, die werden dann mit uns, der Gemeinde, ich nenne es jetzt mal abgekürzt, der Bibeltreuen, der Jesusleute, in eine ganz enge Gemeinschaft gehen, weil wir die gleiche Verfolgung ertragen werden. Aber Israel als Volk hat zunächst eine große Zukunft. Und dass das der Punkt Jerusalem ist, das merkt man ja heute auf Schritt und Tritt. Die können sich über alles einigen, selbst Jericho wird hergegeben. Die erste Stadt, die Gott ihnen kampflos in die Hand gegeben hat, sie sind sogar bereit, die Golanhöhen, wo die Sicherheit Israels elementar auf dem Spiel steht, zurückzugeben, nur um sich einzugliedern, um Frieden, äußeren Frieden zu haben, ist auch ein hohes Gut. Aber Jerusalem nicht. Jerusalem nicht. Bitte? Ihr könnt auch, wenn ihr noch Fragen habt, die aufschreiben und das nächste Mal mitbringen, dann können wir sie gesammelt beantworten. Dann wollen wir noch beten. Herr Jesus Christus, wir lesen das so als unglaubliche Geschichte und hören das. Wir staunen drüber, was Menschen für einen vertrauenden Glauben haben. Das wirkst du. Hast du damals gewirkt in den Dreien? Wir zittern bei dem Gedanken, dass wir in solchen schweren Situationen Zeugnis ablegen sollen. Wir sind unfähig dazu. Und du sprichst uns das zu, wo wir uns jetzt gestalten lassen, von dir, durch deinen Geist. Du kannst uns dann auch benützen zu solchem öffentlichen Zeugnisleiden. Wir sagen dir das unter Zittern, Herr, wir können's nicht. Aber wenn's du mit uns tun willst, wir wollen nicht ausweichen. Hilf uns jetzt in unserem Leben, jedem von uns, dass du uns kernecht machen kannst. Benütze dazu auch diese Abende. Amen.